Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Herzlich willkommen, Janika.
Dankeschön.
Schön, dass du bei uns bist. Gerade schon gesagt, du siehst aus wie die geborene Podcasterin. Ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist. Vielleicht ganz kurz, wie wir uns kennen. Wir haben uns vor fast 3 Jahren kennengelernt, als unsere Erstgeborenen jeweils in die erste Klasse gekommen sind. Ja. Und wir da, glaube ich, wahrscheinlich schon im ersten Elternabend saßen und dann irgendwann die zwei sich so connected haben und immer wieder verabredet und dann rausgefunden, dass wir ja irgendwie beide 3 Kinder haben und auch in der Kombi 2 Jungs, 1 Mädchen. Mhm. Bisschen anders aufgeteilt, aber ähnlich viel los. Berufstätige CEO-Männer, die viel unterwegs sind. Und einen Katzensprung voneinander entfernt wohnen und dann habe ich auch rausgefunden, dass du Hebamme bist und das fand ich damals schon total spannend. Da hatte ich ja gerade mein 3. Kind bekommen und keine Hebamme bekommen übrigens, weil das ist ja in Berlin mittlerweile nicht feierlich, wenn man sich nicht so gefühlt vor der Zeugung meldet, dann
kriegt man so nicht. Während des Aktes, dann warte mal kurz.
Moment mal.
Du lachst, dazu habe ich eine Geschichte.
Okay, ja. Absolut. Genau. Und wir dachten uns, Hebamme ist ein super spannender Beruf und auch gerade natürlich als Frau, die meisten sind ja weiblich, aber ganz interessante Dynamiken je nach Arbeitsumfeld.
Ja.
Und wir wollen heute ganz gern mit dir natürlich über deinen Job, aber auch über dich selbst und deine Familie und wie du alles unter einen Hut bringst sprechen.
Okay, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Ja, magst du gleich mal mit deiner Anekdote loslegen?
Ja, die Anekdote, weil du meintest vor der Zeugung oder mit der Zeugung, tatsächlich hatte ich einmal eine E-Mail bekommen und gesagt, ja, ich hatte heute Nacht ungeschützten Geschlechtsverkehr, ob ich denn noch Kapazitäten hätte, dann und dann. Und ich mir dachte, ja klar, weil es ist ja noch niemand schwanger zu der Zeit. Dann haben wir so ernsthaft, also so eigentlich traurig, ein bisschen lustig, aber eigentlich auch traurig, weil die Frau in dem Falle so verzweifelt war, weil sie so viel darüber gehört hat, dass Hebammenmangel und man kriegt keine, dass ich immer dachte, okay, heute Nacht hätte es passieren können, jetzt muss ich mich jetzt schon um eine Hebamme kümmern. Das war so zwischen witzig und traurig irgendwie.
Zugleich, ja. Ja, voll verrückt.
Ja. Ja, wie gesagt, ich war bei meinem 3. auch nicht mehr, gehörte nicht mehr zu den Glücklichen, die da jemanden abbekommen haben, was in Ordnung war, weil das war halt das 3. und ich dachte schon, gut, ich weiß einigermaßen, wie das läuft und was passiert. aber wäre das beim 1. passiert, wäre ich, glaube ich, schon sehr panisch gewesen, ne? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, können wir auch nachher nochmal ein bisschen über deine Geburten und die Zeit danach reden. Aber ich finde, so, wenn man das alles zum 1. Mal macht, da hat man ja schon noch viele Fragen. Wahrscheinlich selbst wenn man es aus der Praxis kennt, denkt man dann, huch, ist ja doch ein bisschen was anderes, oder?
Ja, so, also vor allem bei Geburt war es so, irgendwie, da haben mich viele gefragt, was, und du brauchst eine Hebamme bei Geburt? Und ich so, ja, aber du bist ja Hebamme. Ich so, naja, Zahnarzt macht oder weiß ich nicht.
Ich guck dann mal selber.
Warte mal, soll ich selbst?
Ja, und ich finde auch jetzt nach meinen 3 Geburtserfahrungen, also ich war während Geburt immer nur Mutter und nicht Hebamme. Wobei so ganz am Anfang war mein Hebammenhirn noch so ein bisschen an und ich immer hinterfragt, ist das jetzt richtig? Fühlt sich's gut an? Bin ich in der Zeit oder in, wie es so sein soll nach Lehrbuch, wo auch meine Hebamme meint, jetzt schalt mal dein Hirn aus und gebär einfach. Und irgendwann war ich da auch drin und habe auch gemerkt, okay, es ist einfach gut, dass hier jemand ist, weil ich irgendwann zum Glück ja auch in einer anderen Phase war und meine Hormone gewirkt haben. Und auch bei meinem 3. Kind war es so, dass sie nach der Geburt dann leider kurzzeitig aufgehört hat zu atmen und da hing. Und ich habe sie angeguckt und dachte einfach nur, sieht nicht gut aus, so sollte es nicht sein. Aber ich wusste nicht, was ist zu tun, was soll ich jetzt machen? Also so, wo ich als Außenstehende oder als Hebamme es natürlich direkt gereagiert hätte. Und mein Mann hat es zum Glück gesehen und meint, irgendwie sieht dieses Kind nicht so gut aus, grau zusammengefallen und so. Und dann mir, ja, das ist halt so eine Situation. Auch ja, ich bin Hebamme, aber es ist gut, dass da einfach Menschen drumherum sind, die klar im Hirn sind und reagieren können. Mhm. Ja, und deshalb auch, ja, Hebammen brauchen auch Hebammen.
Mhm. Absolut krass, ja.
Ja. Mich interessiert total, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich werde Hebamme?
Ja, also tatsächlich ist da meine Mama schuld. ich hatte alle möglichen Ideen von Eventmanagement über Sozialpädagogik oder zum Musical gehen, Tänzerin, es war so alles irgendwie, war so ein bisschen verloren und hatte viele Ideen und meine Mutter meint dann irgendwann, mach doch mal Praktikum im Kreißsaal, vielleicht ist ja Hebamme was für dich. Und eigentlich war das so ein Alter, ich war 17 und ich dachte, alles, was meine Mutter sagt, auf gar keinen Fall. Und dachte, ja, okay, ich weiß nicht, ist ja auch schon eine Weile her, mach ich es vielleicht doch mal. Und ich stand dort bei der ersten Geburt, das war damals mein Kieferorthopäde, dessen Frau, also ich kannte die auch irgendwie. Oh, krass. Ja.
Oder Einstieg.
Ja, genau. Und stand da und ich meine, ich wusste, wo Kinder her und rauskommen, aber ich stand da und habe wirklich, also ich habe geweint, also jetzt nicht panisch, aber mir sind die Tränen runtergelaufen. Irgendwann die Hebamme zu mir, alles okay. Ich so, ja, aber es war für mich wie ein Weltwunder sehen. Also ich war so beeindruckt, dachte einfach so, da kommt gerade ein Mensch aus einem Menschen. Und es war für mich so, wow, es war wie Liebe auf den ersten Blick, tatsächlich. Und dann war klar, ich kam nach Hause, ich werde Hebamme. Vergiss alles andere, was ich mal werden wollte, ich werde Hebamme. Und dann ging es ab da los, also ich ging ja noch zur Schule zu der Zeit und habe dann alle möglichen Praktika gemacht bei freiberuflichen Hebammen, verschiedenen Kreißsälen, also Krankenhäusern, um einfach mal so das Berufsfeld der Hebamme zu erkunden, was gibt es alles, was spricht mich auch alles irgendwie an und ja, und dann, als ich fertig war, na, dann ging es los, wollte ich gerade sagen, es ging aber nicht los, weil, als ich mit dem Abi fertig war, weil damals, heute ist es, glaube ich, ähnlich, also irgendwie auf eine Stelle, damals war es eine Ausbildung, heute ist es ein Studium, also damals, hört sich dann wie vor 100, also es ist schon 15 Jahre her oder noch mehr? Nee, vor 15 Jahren, circa 15 Jahre. Na, ist ja auch egal, aber es waren irgendwie 2000 Bewerberinnen auf 20 Plätze.
Oha.
Und ich habe mich deutschlandweit beworben über 2 Jahre und dachte so, was wollen die denn noch? Also ich bin nicht mehr die Jüngste, also jung im Sinne von, man konnte es ja auch mit mittlerer Reife machen, die sind ja dann irgendwie 16, 17. Mhm. Ich war ja dann schon 19, dann 20, dann immer älter, hatte Praktika die ganze Zeit parallel gemacht und so weiter. Dachte mir, also was kann ich euch denn noch anbieten? Und das war, tatsächlich habe ich bei einem Bewerbungsgespräch meinem 100. dann gesagt, so was kann ich denn noch mehr tun, dass es klappt? Und dann haben sie halt auch gemeint, ja, ganz ehrlich, wir losen halt auch, wir gucken uns keine 2000 Bewerbungen an, kann ich verstehen, war ein bisschen traurig, weil die teilweise handgeschriebene Lebensläufe und handgeschrieben, weil sie aus der Handschrift, weiß ich nicht, noch raussehen wollten.
Typologie, ja.
Ja, wo ich dachte so, und ich habe nicht die schönste Handschrift, vielleicht war das auch ein Grund. Naja, aber dann habe ich das halt gesagt und ich habe das Gefühl, vielleicht weil ich so gesagt, so was wollt ihr denn noch? Also da wurde ich dann genommen, das war dann in Erlangen, in Bayern. Und habe da 2007 dann die Ausbildung bekommen, bis 2010, genau. Ja.
Sehr cool. Und was hat dich da am meisten fasziniert? Also war das dann tatsächlich immer die Geburtshilfe oder auch das davor, danach? Ja.
Also die Geburtshilfe tatsächlich, was aber so ein bisschen traurig war, also meine Praktika war die Geburtshilfe, das, was ich wunderschön fand, auch außerklinische Geburtshilfe, also das sind Geburtshäuser und Hausgeburten, haben mich komplett fasziniert, als ich dann in der Klinik, das war eine Uniklinik, also eine sehr große Klinik, wo halt auch kranke Frauen, kranke Kinder, Frühgeburten und so weiter hinkamen und einfach schon ein Massenbetrieb war und da wurde ich so ein bisschen in die Realität zurückgeholt oder weiß nicht ob Realität, aber in das, okay, so will ich nicht arbeiten. Ich fand es einfach nur krass. Es war einfach nur, ich habe teilweise gar nicht das Gefühl gehabt, ich lerne wirklich Geburtshilfe, sondern einfach nur gucken, dass die da alle irgendwie lebend wieder rauskommen so, aber nicht eine gute Betreuung, weil auch damals schon, wie auch heute, es einfach einen wahnsinnigen Hebammenmangel gibt. Also nicht nur Hebammen, Pflege, Intensivstation, wie wir jetzt auch wissen. Also das ist nichts Neues. Das ist schon immer so, wird jetzt leider auch nicht so viel dagegen getan. Oder gut, ist wieder nochmal ein ganz anderer großer Teil.
Ja, ja.
Aber da war dann so, als ich rauskam, so boah, okay, das war einfach echt krass, echt viel. So ein bisschen auch die Freude vielleicht verloren gegangen. Dann bin ich dann nach München, auch in eine noch größere Klinik. Und nach 3 Monaten gesagt, okay, nee, geht gar nicht. Also die hatten so etwa 10 Geburten pro Tag oder mehr, ja. Und danach bin ich wieder nach in meine Heimat gegangen, war in einem ganz, ganz kleinen Krankenhaus, die nur 600 Geburten pro Jahr hatten. Und da war es wunderschön. Es war halt echt immer eine 1:1 Betreuung. Und da war wieder, wo ich gemerkt habe, jetzt lerne ich wirklich was über die Geburtshilfe. Ich kann die Frauen begleiten, betreuen und einfach auch beobachten und kann einfach bei einer sein. Und eigentlich finde ich heute immer noch, so sollte es sein. Und nicht irgendwie, dass eine Hebamme 3 bis 5 Frauen betreuen muss oder Gebärende. Und da war es halt andersrum.
Da so rumrotiert, ne?
Genau.
Und dann irgendwie,
ja.
Das ist auch Realität. Also in den in den großen Häusern?
Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in der Geburtshilfe im Krankenhaus, aber so was ich von meinen Kolleginnen höre oder ich habe ja schon auch mal wieder Einblicke in Krankenhäuser. Es ist schon so und der Hebammenmangel wird immer mehr oder wird nicht besser, so rum. Ja, dass es immer noch so ist. Also Burnout ist ein ganz, ganz großes Thema in, würde sagen, Pflege, Krankenhäusern generell. Ich kenne mich halt natürlich bei den Hebammen besser jetzt aus und das auch, also ich kenne auch viele Kolleginnen, die sagen so, nach 5, 6, 7 Jahren sage ich, ich brauche einen anderen Job, ich kann es nicht mehr machen. Aber die halt in der Geburtshilfe arbeiten, die in der Freiberuflichkeit arbeiten, also Freiberuflichkeit ohne Geburtshilfe, wie ich es aktuell mache. Also ich betreue Frauen in der Schwangerschaft, mache die Vorsorge, also auch das, was man bei den Gynäkologinnen machen kann, außer halt eben den bildgebenden Ultraschall, können Hebammen alles machen. Mhm. Und die Nachbetreuung, Akupunktur, Kurse und so weiter. Und das ist einfach von der Work-Life-Balance aus meiner Perspektive das Beste, was man vor allem auch als Mutter vielleicht machen kann, weil eben Schichtdienst, Rufbereitschaft und so weiter ist. Auch wieder persönliche, also manche lieben den Kick und brauchen das. Ich kam überhaupt nicht damit zurecht und immer auf on call zu sein mit einem Handy und einem Pager und gerufen zu werden mitten in der Nacht, nirgendwo hingehen zu können, immer zu checken, habe ich Empfang, bin ich erreichbar, was ist, wenn ich jetzt kurz in einem Funkloch war und immer diese Verantwortung auch, was ist da jetzt, wenn eine gebärende Frau gerade ist, die mich vielleicht gerade nicht erreichen konnte, weil, und es war für mich so ein hohes Stresslevel, dass ich dachte, nee, geht gerade echt nicht mehr. Und ja, und deshalb habe ich jetzt halt für uns so entschieden, also uns als Familie und für mich und meine körperliche und psychische Gesundheit, wir machen das jetzt erstmal so, bis die Kinder größer sind und dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, wieder zurück in die Geburtshilfe zu gehen, ob es dann Freiberuflichkeit, also Geburtshaus oder Klinik wird, hat beides Vor- und Nachteile, werde ich dann sehen, genau.
Total spannend, was du erzählst. Das heißt, momentan arbeitest du ungefähr 50% oder ist es so? Ja. Mal so.
Also genau. Es ist nie linear irgendwie. Es ist auch
kannst
so
nicht sagen, so viel Stunden.
Genau, aber wenn man es so aber wenn man es so aufs Jahr irgendwie sieht oder dann, wenn ich so sehe, was ich damals als Vollzeit verdient habe, freiberuflich und jetzt würde ich sagen, vom Einkommen ist es 50%. Da ist ja auch der Scherz irgendwie bei der Sache. Vollzeit in der Klinik, was ich persönlich als viel stressiger, belastender und so weiter, also da ist ein viel höherer Stress. Habe ich mich mehrmals wiederholt, als wenn ich jetzt in der Freiberuflichkeit, ich kann wählen wann, wie viel, Wochenenden, ich brauche halt eine Vertretung, wenn ich Urlaub mache, kann sagen, oh, in der Zeit mache ich Urlaub, kann mir Urlaub nehmen, so viel ich will, natürlich verdiene ich in der Zeit dann auch nichts, das ist klar, kann mir sagen, oh, im Winter zum Beispiel will ich mehr arbeiten, im Sommer weniger, bin viel flexibler, ob für Familie, für Urlaube, für Weekends, Getaway oder so, ja. Und ich verdiene mehr. Ja. Das ist so, hä? Und man hat halt oder ich habe viel weniger oder weniger Verantwortung als bei einer Geburt. Und das ist einfach so ein Missstand, dass Hebammen in der Geburtshilfe so ein Druck, Stress, Schlaf, also nicht schlafen, Wochenende, Feiertage und so weiter. Und die verdienen einfach einen Witz gegenüber dem, wie ich jetzt irgendwie arbeite. Ja, also das Verhältnis stimmt da einfach nicht. Ja. Und dadurch gehen aber eben halt auch viele an die Freiberuflichkeit. Und dann fehlen die wieder in den Krankenhäusern.
Ja, ja.
Problem.
Mhm. Ja. Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie viel man eigentlich dann an einer Geburt verdient.
Ja.
Kannst du das mal aufschlüsseln, was da eigentlich auch bei rumkommt? Vielleicht auch in den beiden Konstrukten, also in der Freiberuflichkeit, weil also die Attraktivität des Berufes auf der einen Seite gibt es viel zu viele Bewerbende, haben wir gehört. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja, wenn man sich diese ganzen Umfeldbedingungen anschaut, katastrophal, ne? Also gerade auch das, was du beschrieben hast in Geburtshäusern, in Kliniken und in der Selbstständigkeit auch die Versicherung und das hohe Risiko. Und ich glaube, da gab es auch noch eine Gesetzesänderung, ne? Jetzt vor kurzem.
Mit der Pflegebudgetkürzung?
Irgendwie,
oder, also es gibt ja dauernd
irgendwie. Es dauert irgendwie
immer.
Was.
Ein Hebamme ist irgendwie seit...
Ist immer was.
Kommen auch gefühlt jedes Jahr neue Petitionen.
Ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht, welche du meinst, aber ja.
Okay.
Ja, also ich versuche mal, ich weiß, ob ich jetzt deine Frage beantworte. Also wenn wir Hebammen angestellt sind, ganz klassisch im Krankenhaus, dann wirst du nicht pro Geburt bezahlt. Dann wirst du halt pro...
Hast dein festes Gehalt.
Genau, ja. Und möchtest du jetzt Zahlen hören oder was?
Ja, und da noch eine Frage, die ich davor hatte. Kannst du das denn überhaupt in diesem klassischen 40-Stunden-Konstrukt überhaupt auch denken? Also in der Flexibilität, die du haben musst. Warte mal hier. Geburt dauert 20 Stunden, 25 Stunden oder halt fix 90 Minuten. Yay!
Ja.
Also
Also als selbstständige Hebamme oder freiberuflich in der außerklinischen Geburtshilfe, nein. In der Klinik, jein. Du hast zwar halt dann deine 40-Stunden Woche, aber wirst wahrscheinlich selten wirklich rauskommen. Weil wenn jetzt eine Geburt zur Übergabe, wenn 2 Uhr Schichtende wäre vom Frühdienst, wirst du wahrscheinlich selten bis nie um 2 Uhr gehen. Weil dann war noch eine Geburt um 1 Uhr, dann kannst du auch nicht sagen, ja, Geburt und Plazenta macht der Rest. Du hast Dokumentation, Papierkram und so weiter. Du musst jetzt nicht die Frau bis zum Ende betreuen, also die Geburt dann schon. Ja. Aber das, die Verlegung, man bleibt dann immer noch ein bisschen im Kreißsaal und so. Das übernimmt dann schon jemand. Aber dass so ein Stift fallen kann, sagt, ah ja, cool, Feierabend gehen. Nein, auch da, also Überstunden, auch so ein Thema. Die sammeln Überstunden ohne Ende, aber es gibt keinen Slot, wo man sie abarbeiten kann. Oder auch auszahlen gibt es in manchen Häusern das Konzept, aber es lohnt sich nicht wirklich. Viele wollen halt den Freizeitausgleich, den es nicht geben kann, weil... Wo soll man denn diese
Schicht gar nicht erst antreten?
Genau, ja. So, wenn zu wenig Hebammen da sind. Und ich jetzt, die gerade keine Geburtshilfe macht, glaube ich, kann ich schon gut planen. Ich kann halt gucken, wie viele Frauen mit Entbindungstermin pro Monat kann ich nehmen. Also so, jetzt mal so als Vergleich, früher, als ich 100% gearbeitet habe, ich so 10 bis 13 Frauen mit ET im Mai zum Beispiel genommen. Jetzt nehme ich 4 bis 6, so irgendwie. Die kriegen ja auch nicht alle gleichzeitig ihre Kinder und es sind auch nicht du 4 bis 6 Frauen, die ich in der Zeit betreue, sondern ich betreue auch die vom nächsten und übernächsten in der Vorsorge quasi schon und quasi die vom Monat davor und davor ja auch noch in der Nachsorge. Also ja nicht nur die 6 und warte auf die, dann gehe ich da einmal hin und erledigt. Ja, also es ist ja die schon geboren und die noch gebären werden quasi. Also das geht ja so ineinander.
Überschneidung, ja.
Genau. Ich meine, da habe ich jetzt inzwischen schon so ein Konzept, dass ich jetzt weiß, dass ich das gut regeln kann, so irgendwie, dass ich weiß, wie viele Stunden und schaffe ich das auch. In der außerklinischen Geburtshilfe, wie du gerade gemeint hast, 20 Stunden oder 90 Minuten, zack, zack, ciao. Nein, nicht planbar. Da gibt es dann die, wenn man im Geburtshaus, also da habe ich auch gearbeitet in einem Geburtshaus in Berlin, wenn du eine volle Stelle hast, dann sind es so, also damals, das ist auch schon wieder 9 Jahre her oder fast 10, 16, 24 Stunden Rufdienste oder 14, also nagelt mich nicht fest, 24 Stunden Rufdienste. Kann sein, du arbeitest gar nicht und schläfst und hast halt Freizeit oder machst in der Zeit Vorsorgen und Nachsorgen oder du bist wirklich 14 Mal bei Geburten dabei, die aber in der Regel bei Erstgebärenden Minimum im Durchschnitt 12 bis 16 Stunden mit Nachbetreuung und so weiter, Dokumentation, Geburtshof aufräumen, bla 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 bla. Das ist ja deine halbe Woche schon erledigt, ja. Und das kriegst du ja nicht bezahlt. Du kriegst eine Pauschale, da jetzt auch, falls mir Hebammen zuhören, ich bin nicht mehr ganz genau auf den Cent, aber damals waren es irgendwie für eine Geburtshausgeburt hat man noch ein bisschen mehr bekommen, wegen der, Betriebskosten. Knappe 1.000 und eine Hausgeburt oder keine Betriebskosten wie Wasser, Strom etc., das wird ja zu Hause von der Frau benutzt, 700-800 €. So, aber da auch, denkt man, naja, wenn du jeden Tag eine Geburtshaft hast und jeden Tag so 1.000 €, ja, so läuft's halt nicht, kann man nicht machen, weil,
nicht planen
und B, körperlich, also wenn wir waren, oder aus meiner Erfahrung, ich war halt immer so um die 12 Stunden. Genau, bei der außerklinischen Geburtshilfe, wenn halt die Geburten so etwa, sagen wir mal im Durchschnitt, wenn wir Glück haben, eine Zweit- oder Drittgebärin, die wirklich kommt, 4 Stunden, dann bleiben die halt aber auch noch 2 bis 4 Stunden da. Die schickt man nicht nach der Geburt direkt nach Hause. Bloß aufräumen, dokumentieren und so weiter. Also wenn es alles wirklich schnell geht, selbst eine Sturzgeburt, Frau kommt, gebärt und geht wieder, sind es trotzdem 5 Stunden, weil sie 4 Stunden danach bleiben muss und noch eine Stunde Dokumentation aufräumen, den Saal wieder befüllen mit dem ganzen Material. Und deshalb, ich würde mal so aus meinen Kolleginnenkreisen die Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe nicht im Geburtshaus mit einem Team, sondern in kleinen Teams machen, die haben vielleicht so 3 bis 4 Frauen mit ET, also Entbindungstermin pro Monat.
Ja.
Und dann kann man sich das mal hochrechnen. Und bei den, du hast die Zahl von gesagt, irgendwie sind bei, aber auch da, ich bin bei 12.000 ausgestiegen, sind jetzt irgendwie wahrscheinlich mehr als 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 Euro Haftpflichtversicherung, die Hebammen zahlen müssen. Kann man sich das immer hochrechnen, wie viele Monate man arbeiten muss, um nochmal auf Null zu kommen. Plus Privatrentenversicherung zahlen, Krankenversicherung müssen wir auch, wir sind halt selbstständig. Genau, also das ist,
nicht so 100% attraktiv, wie es sein könnte.
Also verrückt.
Ja, also wenn man es 100% arbeitet, also das schon auch so irgendwie, ob es jetzt ist, keine Kinder oder wirklich viel Unterstützung mit Kindern oder ein Partner, der alles auffangen kann, kann man da schon gut Geld verdienen als Hebamme. Dann arbeitet man halt auch wirklich sehr viel, ist auch nicht wie bei der Hebamme, bei seiner Familie und bei seinen Kindern. Aber eben Teilzeit ist dann einfach freiberuflich, macht keinen Sinn, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil die Haftpflicht wird einfach nicht deinen Prozenten angepasst. Ja. Und was ja auch irgendwie verständlich ist, weil wenn es einen Schadenfall gibt, kann man auch nicht sagen, naja.
Ich habe nur zu 50% gearbeitet, also
kriegst du nur 50%. Ja, genau. Ja, also, aber irgendwie müsste man dann halt irgendwie schauen, wie man das irgendwie anders klärt, weil es natürlich, also und bezahlt und bezuschusst, weil natürlich im Endeffekt leiden halt dann auch die Frauen, weil eine Frau hat halt auch nicht, also die Schwangere meine ich jetzt nicht, die Hebamme, die Wahl des Geburtsortes ist halt dann einfach auch nicht mehr frei, weil wenn man ins Geburtshaus möchte oder außerklinisch gebären möchte, dann muss man sich wirklich mit einem, also mit Hallo heute Nacht so melden oder spätestens mit einem positiven Test, weil die Wartelisten sind einfach endlos lang. Es gibt wenige außerklinische Hebammen, also Hebammen, die außerklinische Geburtshilfe machen. Berlin ist da noch das Mekka, weil es sehr viele Geburtshäuser gibt. Ich glaube auch, also war mal so vor ein paar Jahren, dass Berlin die höchste Rate an außerklinischen Geburten deutschlandweit hatte. Und
echt,
ja, ja, aber es sind, glaube ich, insgesamt nur 4 oder 6% der in Deutschland geborenen Kinder von 770.000 Kindern etwa pro Jahr, die geboren werden, lebend geboren werden, werden außerklinisch geboren.
Ja.
Genau.
Ich habe so zwei Richtungen, die ich gerne dich fragen würde. Ich glaube, ich schließe jetzt mal da an, um nochmal bei den Müttern zu bleiben. Aber mich interessiert auch das Thema Teilzeit und deine individuelle Gestaltung, auch im Kontext deiner Familie. Vielleicht können wir danach dann nochmal dahin gehen. Die Freundinnen, die ich habe, die im Geburtshaus oder im Geburtshaus geboren haben, die sprechen in einer ganz anderen Art und Weise über ihre Geburtserfahrung. Und ich habe auch Freundinnen, die im Krankenhaus geboren haben und einige davon sind auch traumatisiert, also auch dann in psychologischer Betreuung, um das zu verarbeiten. Der ganze Rattenschwanz, der auch dann noch, also Geburtsverletzung, dann aber auch, was danach dann auch in der Partnerschaft passiert und Akzeptanz des eigenen Körpers. Und ich habe jetzt auch letztens einen Beitrag von Dieb und Deutlich gesehen. Kannst du nochmal den Namen? Du kanntest die Hebamme, die
ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ganz Eva
irgendwas mit Eva P. Punkt.
Ja, genau.
Genau, die sich da sehr dafür einsetzt und aktivistisch auch wirklich, kann man sagen, davor geht, was eigentlich passiert bei Geburten an der Frau und wie viel Gewalt an der Frau ausgeübt wird. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen die Erfahrung auch hören, weil, also es sieht ja nicht danach aus, dass es irgendwie eine Verbesserung gibt, sei es jetzt an der Zahl, an der Verfügbarkeit, an der Betreuung, sondern eher auch dahin geht, schneller, du hast vorhin erzählt, die kleinen Häuser einfach mit intensiver Care oder eine Betreuung, die werden geschlossen. Es wird einfach wirklich so Massenabfertigung bei einer Geburt und das ist, soll ja eins der, wie du auch geschildert hast, ein Wunder, ne? Und für viele Frauen das erste Mal. Und da möchte man ja in der Verletzlichkeit einfach die über 100% Betreuung erfahren. Und das geht einfach nicht so in mein Hirn. Und dann auch noch, wie gewaltvoll auch mit den Frauen umgegangen wird. Das fände ich nochmal spannend, dieses Thema zu beleuchten. Und was es eigentlich auch über unser System aussagt. Und warum das vielleicht auch so ist, da hatten wir ja auch schon Hypothesen. So, Punkt. Lange Frage, so, wie immer.
Ja, gut, falls sich nicht alle unterfragen, dann schieß nochmal rein.
Ja, mach ich.
Also es wundert mich nicht, dass du solche Erfahrungsberichte von deinen Freundinnen gefeedback bekommst. Ich denke, der Haupt Grund ist der, dass in Geburtshäusern oder außerklinisch generell du eine 1:1 oder sogar eine 2:1 Betreuung hast. Also du hast erstmal die Hebamme, die du in der Regel kennenlernst oder ein kleines Team, das du kennenlernst in der Schwangerschaft schon in den Vorsorgen. Dann weißt du schon mal, wer kommt. Die Hebamme oder die Hebammen wissen, was möchte die Frau, was ist ihr wichtig, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Ängste, was ist in ihrer Vergangenheit passiert, vielleicht auch sexualisierte Gewalt, wo man vielleicht einfach nochmal vorsichtiger oder nochmal einmal mehr fragt, wenn man irgendwo hinfasst. Sowas kann in der Klinik einfach nicht passieren, weil du kommst da einmal hin zur Anmeldung, da wird eine Anamnese erfasst. Natürlich kann dann auch solche Geschichten benannt werden, wird dann auch markiert und eigentlich wird es auch berücksichtigt. Aber es ist einfach nochmal ein bisschen anonymeres Verhältnis dort. Und dann, wie gesagt, diese 1:1 bzw. 2 Hebammen, also wenn es dann so auf die Zielgerade zukommt, wird dann die zweite Hebamme dazu gerufen, dass wenn das Baby geboren wird und im Worst Case Mutter und Kind ist schlecht geht, dass da eben 2 Hebammen sind. Einer kümmert sich ums Kind, einer um die Gebärende. Und in der Klinik ist es halt andersrum, wie vorhin schon erwähnt. Du hast eine Hebamme und 2, 3, 4, 5 Frauen, die gebären, und die Hebamme hüpft von Kreißsaal zu Kreißsaal. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, da findet ja nicht wirklich, kann nicht wirklich Betreuung stattfinden. Wenn man meistens, das war meine Erfahrung in diesem Münchner Krankenhaus, ich habe eigentlich immer nur reingeguckt, gedacht, okay, CTG, also ist diese Herztonmaschine, sag ich mal, wo man hört, das Kind lebt noch, Frau, okay, sieht auch noch halbwegs am Leben aus.
Noch da.
Ja, genau, und okay, Tür zu, später. Nächster Kreißsaal. Okay, wie, alles okay, so. Inzwischen gibt es halt auch diese Monitore, sitzt man eigentlich im Stützpunkt und sieht halt Kreißsaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kinder. Die Frauen haben dann auch eine
Sauerstoff-Legebatterie.
Ja, so ein bisschen. Dann sieht man den Puls der Mutter, Puls des Kindes, okay, beide leben, alles gut. Genau, ja, so, weil eben zu wenig Personal für zu viele Gebärende. Ich denke auch, dass diese Gewalt, von der du berichtet hast oder ich auch erlebt habe, also ich nicht als Gebärende, sondern ich als Hebamme oder meine Ausbildung oder in den Kreißsälen oder auch danach, die existiert, ja. Das ist kein Märchen, das ist da, es existiert. Woher das jetzt kommt, ob es ist der Druck, der Stress, die Hierarchie, ich weiß nicht, also ich hatte auch einen Chefarzt, ich will jetzt nicht sagen, in welchem Krankenhaus, der hat einer Frau, also ich war bei der Geburt dabei, und die Frau, wie man halt auch mal bei so, wie Frau auch bei Geburt zu sein kann, einfach sehr, die kam nicht gut klar mit den Schmerzen, war halt ein bisschen lauter, wilder, war halt einfach so, Gott, ich komme hier nicht rein, kann ich absolut nachvollziehen. Dann hat der Chefarzt ihr eine Backpfeife gegeben, sie soll sich mal zusammenreißen und wieder runterkommen. Der Mann, also ihr Partner, stand einfach auch nur da, wusste einfach auch nicht, was sie zu tun, zu machen. Also wenn du überlegst, auf der Straße würde jemand deine Frau schlagen, würde wahrscheinlich jeder Mann
zurückschlagen.
Ja, genau. Aber dann ist das halt wieder dieses hierarchische Gefälle. Ja, okay, vielleicht, weiß nicht, aber auch die Angst, der muss sich ja um meine Frau kümmern. Also dieses Unterlegene gehen und so. Weiß nicht.
Aber weißt du, also wenn ich jetzt so aus Elternperspektive drauf schaue, dann zeigt das eigentlich nur für mich die Überforderung des medizinischen Personals in der Situation. Ne? Einfach mit dieser, in Anführungszeichen, unkontrollierbaren Situation. Nicht umgehen zu können, nicht zu wissen, wie lange dauert es, warum kommt die jetzt nicht zur Ruhe und in den produktiven Modus, in Anführungszeichen, und dann sich nicht anders zu helfen wissen, wahrscheinlich auch in der Situation. Natürlich ist das nicht zielführend.
Ja.
Ne? Und ich will das gar nicht verteidigen, aber ich glaube, das ist einfach so ein Symptom des Systems dann an der Stelle.
Ja. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das jetzt berechnet so, der zeige ich mal, wer hier der Chef ist. So überhaupt nicht. Es war kompletter Stress und Überforderung. Aber da hat mir nur, also da war ich ganz junge Hebamme irgendwie auch, ich meine, da bin ich mit dran, wie Eva P. sagt, Mittäterin. Ich stand einfach nur da, dachte, was ist denn jetzt hier gerade passiert? So, aber an wen hätte ich mich wenden sollen? An den Chefarzt? Nee, war ja der. Also so, was tun und was machen? Dann wieder auch natürlich Angst um eigenen Arbeitsplatz und so weiter. Dann wieder Hierarchie. So, aber das war einfach, und das ist eins von vielen Geschichten, einfach auch, dass Frauen vaginal untersucht werden, denen vorher nichts gesagt wird, die liegen da, kommt ein Arzt oder Ärztin rein, hingesetzt, Bein auseinander, Finger rein. Einfach, das geht nicht, ja, vor allem nicht in so einer sensiblen Situation. Und einfach solche Sachen, das ist diese Gewalt, die da, von der du auch,
wird,
genau, ja. Und ob das einfach ist, dass Menschen überfordert sind, wie du sagst, Maite, dass er einfach sagt so, hey, so Stress, Fließband einfach, oder die Empathie irgendwann abnimmt, dass man einfach die Patienten allgemein, jetzt nicht nur die Schwangeren, sondern in Krankenhäusern einfach durch diese Masse einfach gar nicht mehr die Empathie oder diese Ebene erreicht werden kann, sondern einfach Durchlaufposten sind, findet leider halt auch im Kreißsaal statt, ja. Und ich glaube, da ist halt der Unterschied, weil du weniger Bindung zu den Schwangeren hast, weniger Kontakt im Vorfeld, und dann diese Überforderung und der Mangel an Personal in Kliniken.
Krass.
Ist total abgefuckt, sorry. Aber ich hat das extrem schockiert.
Ja.
Ja, glaube ich.
Gerade auch als jemand, der noch keine Kinder hat, ne? In dieser sehr generell unsicher, was alles so passiert. Und dann zu wissen, that's happening. Und hui.
Ja, ich finde, es hängt aber vielleicht auch sehr vom Haus ab und wie die damit umgehen. Also ich habe ja auch dreimal im Krankenhaus entbunden, hier in Friedrichshain im Vivantes, und hatte jedes Mal eine gute Erfahrung.
Ja.
Und habe die Hebammen insbesondere als sehr entspannt empfunden. Also auch wenn viel los war, bei der ersten Geburt habe ich gesagt, ist es immer so wenig, dass sie, also so wenig los, und ich so, das ganze Haus ist voll. Sie ist da quasi durchrotiert. Aber ich hatte das Gefühl, immer wenn es drauf ankam, war sie da und hat sich gekümmert und geguckt. Und es lief irgendwie alles nach Plan. Und das war auch tatsächlich so der erste Punkt während der Geburt, der mir total viel Selbstvertrauen gegeben hat, war, also mein Mann kam ja nicht rechtzeitig. Okay. Er stand im Stau in Stuttgart. Da habe ich meine Mama angerufen und die meinte dann zu der Hebamme, wann haben Sie denn Schichtende? Und dann hat sie gesagt, ja, 22 Uhr. Aber bis dahin sind wir hier längst durch. Das war irgendwie, keine Ahnung, nachmittags um 5 oder so. Und ich als Erstgebärende hatte mich auch darauf eingestellt, ah, du verbringst hier bestimmt 12, 16 Stunden oder was weiß ich was. Und sie hat gesagt, nee, 22 Uhr sind wir schon fertig. Da dachte ich, super, dann schaffe ich das auch.
Ja,
so.
Ja.
Und hat es geklappt?
Klar. Ja. 20 Uhr war das Kind da. Hey. Der Mann noch nicht, aber das Kind schon. So.
Ja.
Genau, also das war mega gut. Eine zweite Geburt war ja ein Kaiserschnitt, das war eh nochmal ein ganz anderes Erleben. Ich glaube, das ist auch für die Hebammen natürlich eine andere Form der Geburt. Ne? Also
ja,
sehr, sehr
Betreuung andere. Natürlich, ja, weil, ja.
Ja, sehr planbar. Ja. Und auch da wieder ist ja auch so ein Symptom des Systems, ne? Dass die Kaiserschnittrate kontinuierlich in industrialisierten Ländern per se zunimmt, ist, glaube ich, so ein ganz klares Zeichen dafür, dass man sich auch da einfach mehr Planbarkeit wünscht, ne? Weil ein Kaiserschnitt ist eine super saubere, effiziente Sache. Du weißt, zack, zack, 10 Uhr kommt die hier rein, 11.30 Uhr ist sie wieder draußen, OP sauber, zack, nächste.
Und man kriegt es dreifach am Geld.
Und genau, Katsching, in der Kasse. Ist jetzt ein bisschen ketzerisch. Ich glaube, also es gab bei mir schon eine medizinische Notwendigkeit. Ja. Aber natürlich habe ich auch gemerkt, dass es dem Krankenhaus in Anführungszeichen ganz lieb ist, das so zu machen, weil die dann genau wussten, ah, okay, an dem Tag passiert und so ist es getaktet.
Ja.
Und genau, dritte war wieder normal und da war auch wieder eine ganz, ganz tolle Hebamme, die sich einfach ganz super gekümmert hat und das alles ganz gut geklappt hat.
Ja, klar. Also es ist ja nicht so, dass alle Frauen traumatisiert und alle schreckliche Geburten haben. Ja, Gott sei Dank. Aber was du sagtest, also ist halt auch keine Seltenheit und eigentlich dürfte es einfach nicht passieren.
Ja.
Und es sind ja keine Unfälle, so wie bei Geburt kann halt was passieren. Geburt ist unberechenbar. In den meisten Fällen geht's gut. Ja, sonst würde unsere Menschheit ausgestorben sein. Aber diese Sachen, die du erwähnt hast, kann man halt vermeiden. Und das ist halt nichts, was by nature passiert ist oder so irgendwie. Und ich hoffe, dass da einfach der größere Prozentsatz an glücklichen Frauen wie du, Mathilde, da rausgekommen ist und nicht irgendwie traumatisiert, aber die gibt es immer wieder. Und dann ist halt, das ist so, finde ich, auch noch ein bisschen das Problem, dass viele Frauen da rauskommen, denken, naja, mein Kind lebt, ich lebe, ist doch alles gut gegangen. Mhm. Und dann irgendwie halt auch nicht so drüber reden, was da eigentlich passiert ist oder was gesagt worden ist oder ich hatte doch eigentlich die Wünsche, warum wurden die nicht berücksichtigt und so weiter. Und dann einfach auch ernst genommen werden, weil die dann vielleicht auch denken so, ich hatte ja Wünsche, aber alle sind doch gesund. Also ich darf diese Traurigkeit
in so einen Relativierungsmodus.
Dann ja, genau so, aber ich muss ja eigentlich glücklich sein, aber ich bin's nicht. Und warum bin ich's nicht? Weil wir sind doch gesund. Aber das ist ja noch viel mehr als zwei lebende Menschen. Das sind einfach noch Seelen dabei und die einfach manchmal, nicht immer, unbeachtet bleiben.
Ja.
Ja.
Geht es deiner Erfahrung nach dann auch mit dem ganzen Thema postpartale Depression so einher? Ne? Also ich meine, dass man da was zu verarbeiten hat, ob das jetzt positiv oder negativ gelaufen ist, das, glaube ich, steht außer Frage. Weil, wie du gesagt hast, jede Geburt ist anders und es ist einfach krass.
Ja.
Was man da erlebt. Von, also, ne? Von, krass, von den Emotionen, von den Schmerzen, von dem Auf und Ab und dann hast du am Ende einen fertigen Mensch in der Hand. Ja.
Ja?
Wow.
Ja.
Genau, und dann hast du aber gleichzeitig ja kurz nach der Geburt, einfach nach ein paar Tagen, diesen extremen Absinken der ganzen Hormonspiegel und denkst so, Gott, was mache ich ja eigentlich? Ist das jetzt mein Leben? Geht es irgendwie nur noch darum, diesen kleinen Menschen am Leben zu halten? Wann war ich das letzte Mal duschen? Keine Ahnung. da kommt ja auch wahnsinnig viel zusammen, ne?
Ja. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe oder ein multifaktorielles Geschehen. Also einmal traumatisierende Geburten oder auch nicht traumatisiert. Ich glaube, Traumata ist ja nicht immer nur aus was Schlimmem. Ich würde sagen, ich war nach meiner ersten Geburt auch traumatisiert, aber gar nicht, weil es war alles super. Ich hatte liebe Menschen, ich wurde gesehen, ich wurde alles beachtet. Es war meine Freundin, war meine Hebamme. Also außen betrachtet eine wunderschöne Geburt. Also wenn ich die Hebamme gewesen wäre, in mir drin dachte ich mir, sorry, aber was für eine Scheiße war das denn? Also es war so, ich habe viele Geburten gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich wurde von einem LKW überfahren und keiner hat mich irgendwie so alle immer so, du machst es so gut. Ich dachte, nein, es geht mir ja nicht gut. Und dann tatsächlich, wir haben unsere Geburt aufgezeichnet auf Video.
Oh krass.
Und stand halt so in der Ecke. So
hast du mal angeguckt?
Ja, einen Tag später. Und das nicht empfehlenswert, wirklich. Ich glaube, jetzt würde ich es mir alles nochmal, weil ich weiß, ich werde das nie wieder tun. Ja. Aber es war einen Tag später und dachte mir, oh Gott, es war ja wirklich so schlimm, wie mein Unterbewusstsein schon versucht hat, es schon wieder zu relativieren und zu verarbeiten, sonst würden wir alle keine Kinder mehr kriegen. Und war so, ich sehe es und höre es und war so, oh Gott, oh Gott. Und da habe ich so einen kleinen Traumata gesagt, ich kriege keine Kinder mehr. Das, was war das? Also es war wie so.
Also sind ja noch zwei gekommen.
Ja, es sind noch zwei. Und auch nicht so spät.
Aber das war Stichwort, ich will keine Kinder mehr bekommen. Bei mir ist es ja auch so, ich war bei der Geburt meines Neffen dabei und viele fragen mich, ob ich deswegen noch keine Kinder habe, mit 38. und da wurde es auch aufgenommen. Und wir haben uns das auch dann mal angeguckt.
Die wäre ich nicht mehr gekommen.
Meine Schwester wollte das und also habe ich ja auch vorhin erzählt, es war bei uns auf dem Dorf konnte man wirklich, also meine Mutter war dabei, eine Freundin meiner Schwester dabei und ich war dabei und die Freundin meiner Schwester hatte den Auftrag, das zu filmen und die hat wirklich ordentlich draufgehalten. Ja. Es ist schon verrückt. Mhm. Also ich kam überhaupt nicht klar, als der dann da war. Also es war, ja, wie du auch beschrieben hast, also dass du das erste Mal gesehen hast.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja. Ja, wir haben vorhin die These aufgestellt, ne? wenn die Schwester bei der Geburt dabei ist.
Dann kriegt sie keine Kinder.
Kriegt sie keine Kinder.
Meine Schwester.
Hat sich bei dir auch bewahrt. Und meine Schwestern waren nicht bei der Geburt dabei und haben alle Kinder bekommen.
Ja, also dann ist es so.
Ich glaube auch.
Unsere große Studie.
Evidenzbasiert.
Ja, genau, total. Ja, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ob es ein Thema ist oder mit den postpartalen psychischen Erkrankungen und so. Also da gleich eben Geburt, wie sie gelaufen ist, also nicht nur gute Geburten verursachen keine Traumata, sondern sowohl als auch, weil es einfach ein was ist, was man halt noch nie erlebt hat. Plus, wie wurde mit dir gesprochen, wie wurde mit dir umgegangen, wie wurdest du respektiert oder deine Wünsche, deine Grenzen. Dann die Zeit danach einfach auch so, wie viel Unterstützung hast du als einfach nur hier, Kind, ciao und jetzt mach mal. Dann einfach zu wissen, da ist jetzt ein Mensch, also ein Paar hat mir auch so was Süßes gesagt, die kamen heim und die so, okay, klar, ist irgendwie, ja, Kind geboren, ist klar, ist uns, aber es lebt jetzt einfach noch ein Mensch mit uns zu Hause. Es ist so, der geht nicht mehr. Und auch das zu verstehen, nicht ein Mensch wie ein Mitbewohner, sondern ein Mensch, um den wir uns zu 100% kümmern müssen, sonst wird der nicht überleben. Und diese Verantwortung wird vielen Menschen ja auch erst danach bewusst, so, ja stimmt, der ist ja einfach zu 100%ig von uns abhängig. Das heißt ja auch, deine Autonomie wird auch ein bisschen eingeschränkt, weil du halt und deine Flexibilität, dein Ich einfach.
Ja,
und ich denke in erster Linie halt schon auch von den Müttern, weil wenn es dann halt mit dem stillen Gebären die Zeit danach, auch wenn Väter oder Partnerinnen viel machen, ist es halt schon die Gebärende in dem Moment, wobei auch Partner Wochenbettdepressionen haben können, ohne dass sie geboren haben und ohne dass sie diesen Hormonabfall haben.
Also ja. Die sinken dann so mit dem Partner, mit der Partnerin.
Ja, halt einfach auch durch auch ein Traumata vielleicht, ein Schock und einfach auch diese Verantwortung, ist weniger der Hormonhaushalt, Entschuldigung, den du auch vorhin erwähnt hast, dass einfach die Hormone absacken, das ist dann eher bei der gebärenden Person und es sagt von diesem High, das man so ein paar Wochen hat, auf einmal runter und sagt, pff, Realität, dass dann einfach so was passieren kann, also depressive Verstimmungen und so weiter. Man hat ja auch, die Frauen haben meistens nach den in den ersten 3 bis 5 Tagen diese Weintage, wo fast alle Frauen weinen, das ist aber noch nicht diese Traurigkeit in einem, das ist einfach der Hormonabfall, einfach so alles, die weinen wegen, weil die Sonne so schön scheint, weil die Vögel so schön zwitschern, weil das Baby so süß ist. Also wegen allem einfach weinen, aber auch wegen nicht so schönen Sachen. Wenn das aber bleibt und man immer weiter weint und nicht mehr weiß, warum, muss man halt gucken. Und da ist halt auch die Sache, viele Frauen werden da eben auch nicht ernst genommen. Das heißt, hast ja gerade ein Kind bekommen, natürlich ist das anstrengend, natürlich die Hormone, ja, muss aber gucken, wie geht's der Frau, kann die Frau mit dem Baby kommunizieren? Das sind auch so die ersten Anzeichen, wenn die versorgen, also Menschen mit Depressionen versorgen ihre Kinder trotzdem sehr gut, können aber nicht in Kommunikation gehen. Also dieses Hallo, das funktioniert nicht. Also die sind ganz
du beschreibst es so mit dem Gesicht gerade.
Ja,
so,
und machen so, einfach und sind da, füttern, wickeln, bahnen, so. Aber da ist keine Emotion mehr da, weil sie selber halt.
Ja.
Ja.
Ja. Und da auch nochmal die Bedeutung von einer Hebamme, nicht nur bei der Geburt, ne, so Kind da flups, sondern auch in der, das was du ja auch machst, in der Nachsorge. Ja. Ich kann mich erinnern, meine Schwester als Alleinerziehende, klar hatte sie Unterstützung von unserer Mutter, aber diese Aufregung mit dem Maxi-Cosi, nennt man das so, dieses Ding da, was man ins Auto packt, diese Klinik zu verlassen und dann jetzt bin ich alleine auf mich gestellt, ne? Alleine. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal Windeln wechseln. Ja. Und dass da die Hebamme da war, das war sie kommt, die Petra kommt, yay. Und das hat ihr super viel Selbstbewusstsein gegeben in der Rolle. Also auch nochmal da die Bedeutung, finde ich, ein Mensch, eine Hebamme, eine professionelle Kraft an deiner Seite zu haben, das ist ja auch so wichtig.
Ob es jetzt nur das ist, irgendwie die Körperpflege eines Babys und da Unterstützung zu bekommen oder eben auch zu erkennen, hey, da ist was, stimmt was mit der Frau nicht, weil oft die Partner, selbst wenn da ein Partner ist, sagen, na klar, mein, was die hinter sich hat, natürlich ist die so drauf. Und dann die Kurve zu kriegen, zu wissen, oh, jetzt müssen wir was tun. Es sind eben nicht nur diese, wow, was war das eigentlich, paar Tage, sondern wo ist sie falsch abgebogen? Mhm. Also, wo müssen wir sie zurückholen? Und das, glaube ich, ist für Partner vielleicht manchmal schwerer zu sehen. Und dann ist es auch ganz gut irgendwie, dass manchmal auch ich als Hebamme mit dem Partner dann irgendwie rede, wenn jetzt mal die Frau auf Toilette ist und ich irgendwie denke, irgendwie, um mal zu feedbacken, ist sie sonst auch so? Wie reagiert sie sonst? Guck mal, achte mal auf das, ohne die Frau gleich zu verunsichern, du hast eine Wochenbettdepression oder ihn, aber einfach sagen, hey, guck mal, wie es ihr geht, guck mal in 2-3 Tagen und so. Und dann einfach auch Hilfe zu bekommen und diese Hilfe halt natürlich dann, also die kommt dann nicht mehr von uns, das muss dann schon in eine psychologische Richtung gehen, für uns, an uns Hebammen ist gelegen, das zu erkennen und dann aber, also wir sind keine Therapeutinnen, also das ist nicht mehr unser Business, dann weiterzuschicken und
Aber trotzdem, also die Komplexität dieses Berufsbildes, was du jetzt auch beschreibst, du bist in einer Extremsituation, im Zuhause von Menschen, in einer neuen Situation, ne, also auf diesen komplexen Ebenen, auf denen du agieren musst, darfst. Ja. Und die Feinfühligkeit, das ist ja ein, also schreib das mal in eine Stellenbeschreibung.
Ja. Total. Ja, und ich erinnere mich auch noch, also meine erste Hebamme war eine Kommilitonin von mir, also auch Psychologiestudentin. Sie hatte quasi beides. Die dann halt, als sie Kinder bekommen hat, selber wieder zurück in den Hebammenberuf gegangen ist, weil sie auch meinte, das lässt sich dann besser kombinieren mit der Vor- und Nachsorge. Und trotzdem war das so ein ganz komischer Moment, auch nach der Geburt, dann jemanden in sein Zuhause zu lassen, ist ja sehr intim und dann, keine Ahnung, mit Brustentzündung und was man alles hat beim ersten Kind und zu sagen, oh Gott, guck dir meine Brüste mal an, wie die aussehen, was kann ich da machen?
Ja, untenrum.
Genau. Und, also es ist, erfordert unheimliches Fingerspitzengefühl, da auf die Leute zuzugehen und sich drauf einzulassen.
Absolut. Aber ich, für mich persönlich ist genau auch das der Spaß daran, irgendwie, den ich jetzt nach circa 15 Jahren noch nicht verloren habe, dass ich liebe meinen Beruf, auch wenn er Hürden mit sich bringt, ob es finanzielle oder organisatorische, aber einfach dieses, ich darf immer dabei sein in diesen besonderen Momenten und die Menschen wünschen sich das auch, dass ich dabei bin. Sie haben ja mich gesucht, ich dränge mich ja da nicht auf, sondern andersrum. Das ist einfach jedes Mal, wo ich denke, wow, also ich war selber 3-mal schwanger, ich habe 1000 Schwangere gesehen, 100 Geburten begleitet und jedes Mal ist trotzdem, es ist so irre, dass da einfach ein Mensch in einem Mensch wächst und dass das funktioniert und dass ich das begleiten darf. Und das ist einfach, immer noch stehe ich da als 17-Jährige und denke, wow.
Genau, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist ein totales Wunder und das ist halt auch irgendwie ein Wunder, was den Frauen vorbehalten ist.
Ja.
Und ich glaube, dass eben auch daher ganz viel von diesen systemischen Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft.
Das hast du nett ausgedrückt.
systemische Schwierigkeiten. Weil es ist einfach für das Patriarchat schwer nachvollziehbar. Ja, wenn du als Mann keine Kinder zur Welt bringst, kennst du den Stellenwert nicht. Du kannst nicht verstehen, was gerade mit der Frau passiert ist. Oder nur bedingt bis zu einem gewissen Level dich da reinversetzen, selbst wenn du bei der Geburt dabei warst. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass halt ganz viele dieser Themen, warum Hebammen nicht so wichtig gesehen werden oder ernst genommen werden, einfach daraus resultieren, dass es da vielleicht so eine gewisse Neidkomponente gibt, dass uns das wirklich vorbehalten ist und dass es ja auch, wie vorhin angemerkt, so im Mittelalter diese ganzen Hexenverfolgungen und so, das waren ja auch viele, viele Hebammen, weil die sich mit diesem Thema so auseinandersetzen konnten und Männer konnten da nicht mitreden und dann muss es ja irgendwie Magie sein.
Ja, ist es vielleicht.
Es ist ja auch Magie, ja.
Ja, tatsächlich.
Ja, aber jetzt sind wir ja als Gesellschaft ein bisschen weiter.
Ja, ein bisschen. Wir werden nicht mehr verbrannt.
Ja.
Ihr werdet verbrannt.
Ja, genau.
Burnout.
Ja, genau.
Stimmt. Da hier den Zusammenhang zu sehen. Oh nein.
Okay, es schließt sich gerade ein Kreis.
Ja, halt bei mir aus. Oh lala.
Finanziell und körperlich ausgebrannt. So, wenn man nicht super viel arbeitet, ja.
Ja. Du hast ja also drei Kinder im Abstand von, du hast vorhin erwähnt, die sind, also der Abstand war dann doch nicht so groß. Ja. Du hast dich dann getraut, also okay, ich will noch mehr.
Ja.
Und jetzt habt ihr ja auch die Herausforderung, dass dein Mann CEO ist, selbstständig, eigene Firma. Wie war das für euch? Wie habt ihr dann Entscheidungen getroffen, euer Leben so zu gestalten, auch in Bezug auf deinen Beruf, der dir ja sehr wichtig ist, der am Herzen liegt? Wie managt ihr das gemeinsam als Familie?
Hoffentlich hört er es nicht. Also viele Entscheidungen haben wir davor gar nicht so getroffen, weil es einfach, also war klar, ich nehme die Elternzeit, weil er kann kein Jahr rausgehen, so, also das war schon mal klar. Wie es danach weitergeht, da haben wir nicht weiter gedacht irgendwie so. Ja, das hat jetzt Stück für Stück und gab natürlich, was heißt natürlich, also bei uns gab es schon viele, eher von meiner Seite aus, ich habe mich immer ein bisschen benachteiligt gefühlt, er kann ja sein Ding weitermachen, er ist viel in Indien, ist viel am Reisen, ist viel unterwegs und baut da seine Firma auf und es war für mich so, wow, er kann sich verwirklichen und ich, und dann kam das nächste Kind und nächste Kind und immer öfter alleine mit den Kindern plus freiberuflich sein, sprich auch wenn ich krank bin, Kind, also wenn die Kinder krank sind, kann ich nicht arbeiten, brauche im Worst Case noch eine Vertretung für irgendwie Frauen, die frisch geboren haben oder die wirklich dringende Vorsorge brauchen, weil sie danach, was ich in Urlaub fliegen und dann nicht mehr in den Rhythmus passt oder weil es der Frau schlecht geht. Und Kind krank, okay, meine ganze Timetable ist so, kann ich in Müll schmeißen, weil da ist ja niemand so. Irgendwie, ich habe auch keine Familie in Berlin, beziehungsweise ja, ich habe meinen Schwager, aber selber drei Kinder, berufstätig ist jetzt auch nicht hier, nochmal drei. Ja, also so ein bisschen ging's bei meinem Mann, würde ich mal so sagen, wir wissen nicht, wie es wäre, wenn wir keine Kinder hätten, aber ich glaube, er hat sein Ding schon so weit gemacht. Okay, man muss sagen, früher, als wir keine Kinder haben, war er ungefähr ein halbes Jahr pro Jahr in Indien, also von Tagen nicht am Stück, aber kumulativ. Ja. Jetzt sind es 10 Wochen, 12 Wochen oder so. Natürlich hat er sich eingeschränkt. Er hätte da vielleicht noch mehr reisen können oder mehr machen, mehr dort sein. Frage auch, ob er es wollen würde. Es war natürlich auch für ihn eine anstrengende Zeit. Es wäre natürlich anders gewesen, aber ich würde sagen, unterm Strich bin ich schon die klassisch, wie war es in einem anderen Podcast mit den zwei Ärztinnen, in 50er Jahren gelandet. Nein, also so, ich darf ja auch arbeiten. Und jetzt ist auch so, wenn er da ist und die Kinder sind krank, bleibt er ist ja eh zu Hause, dann im Homeoffice, dann gehe ich. Aber auch erst, weil sie ein bisschen größer sind und eben nicht mehr diese kontinuierliche Betreuung brauchen. Dann war es trotzdem ich, die zu Hause geblieben ist, obwohl er zu Hause war. Ja, jetzt sind sie groß, können dann irgendwie spielen oder krank im Bett sein oder auf einer Matratze in seinem Büro liegen oder sowas und ich gearbeitet, aber das ist auch sowas Neues, so seit 2, 3 Jahren, wo ich denke, wieder ein Stück Freiheit zurück am Beruflichen, nicht immer die Angst wird, irgendwer krank und da muss ich wieder und wann hole ich das denn nach? Also wo soll ich denn diese Termine wieder einen anderen Tag reinstopfen? Also es kumuliert sich ja, das ist ja nicht so auffallen aus Pech, sondern die muss ich ja nachholen.
Ja.
Und ja, also so haben wir uns organisiert, dass ich halt viel übernommen habe und er seine Firma weitergemacht hat. So.
Ja, man entwickelt sich ja auch so ein bisschen zum Default-Ansprechpartner, ne?
Ja,
also
ja.
Wenn das dann so mit Abwesenheiten kombiniert ist oder so.
Ja, ich habe auch gesagt, also wir haben es nie so, weil du meinst abgesprochen, so gewisse Sachen, was ist, wenn ein Kind krank ist, was ist, wenn dies, wann, das, okay, das haben wir nicht durchgesprochen. Das war halt dann so. Und am Anfang war es okay und ich wusste, habe schon gemerkt, ich bin irgendwie in so eine Stimmung gekommen, ich dachte, immer ich und ich kann mich nicht verwirklichen, ich muss immer einstecken und so weiter. Das war aber eher so ein ausgetragener Kampf mit mir, den wir gar nicht ausgeführt haben, der vielleicht auch gar nichts davon mitbekommen hat. Und ich auch einsehe, bei ihm ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da so eine Firma mit 120 Leuten zu leiten und ich solo selbstständig und kann mir eine Vertretung suchen. Aber es ist natürlich die Organisation und dieser Stress, weil man so, okay, jetzt muss ich wieder hier anrufen, da absagen, dies, das. Also das hat mir so einen Stress gemacht, auch nicht zuverlässig gegenüber meinen Frauen, also ich würde sagen ungern Patientinnen und Klientinnen sind sie auch nicht, aber die Frauen, die ich betreue, zu sein, das war für mich eben auch kein schönes Gefühl. Und weil ich einfach ein zuverlässiger Mensch bin und pünktlich und so weiter und einfach da bin, wenn wir einen Termin haben. Aber ja, aber es wird jetzt, wo die Kleinste fast 5 ist, schon ein bisschen besser, entspannter und ich merke, ich komme auch wieder beruflich in meine Freiheiten zurück und meine Flexibilität und verlässlicher sein zu können. Genau. Ja.
Und du hast es ja vorhin so schön gesagt, ne? Wir haben noch über 25, 30 Jahre, wo wir uns da eh noch reinsteigern und verwirklichen können.
Genau, ja, also das war auch der Kampf in mir, zurück in die Geburtshilfe, wann und wie und in welchem Kontext irgendwie, weil Rufbereitschaft komplett unmöglich mit einem Mann, der in Indien ist, Wochenenddiensten, wir haben eh so wenige Wochenenden zusammen, Schichtdienst, bla 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 bla. Und dann, als ich diesen Frieden mit mir gefunden habe, okay, wenn die Kleinste in 6 Jahren, was weiß ich, 11 ist und alleine zur Schule, oder vielleicht ist es auch früher, keine Ahnung, ich habe noch nicht so ein altes Kind, dass ich es einschätzen kann, wann die drei auch alle zu Hause alleine sein können, stundenlang ohne mich oder ohne meinen Mann, dann werden es immer noch 20 Jahre sein, wo ich mich verwirklichen kann. Das war so, ah, okay, vielleicht ist auch ganz cool, dass ich die Möglichkeit habe, so zu arbeiten, so maximal flexibel, freiberuflich, auch nicht weniger Geld durch meine Freiberuflichkeit verdienen, als wäre ich im Krankenhaus angestellt. Ja. Und vielleicht ist das voll der Luxus und habe es aus der Perspektive gesehen, dachte mir, geil, dann ist es halt jetzt noch die nächsten Jahre so und die Geburten werden immer weitergehen, hoffentlich. Und sehr wahrscheinlich. Und dann habe ich da noch meine 20 Jahre, bis ich dann in Rente gehe und kann mich dann verwirklichen.
Ja, mein Coach, ich denke gerade so auch erinnernd an die Folge mit den beiden Ärztinnen, wo auch dieser Perspektivwechsel stattgefunden hat von total erfolgsdriven und ich möchte ja Karriere machen und ich bin richtig gut und ich will das auch. Dann Geburt der Kinder und dieses Zurückschrauben, Arbeit ist doch nicht alles. Und auch so, okay.
Ne, okay, und wenn die Prioritäten sich verändern.
Ja, aber auch, ich glaube, die Notwendigkeit als Frau, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, auch so ein bisschen um die Akzeptanz, ne, der verändernden Lebensumstände irgendwie da auch im Guten mit sich zu sein. Also so ein bisschen.
Absolut, ja.
Also das ist so mein Coach. Ich denke dann, wow, ja, Perspektivwechsel, wichtige Methode. Und andererseits denke ich dann, ja. Aber hey, Mann.
Könnte auch der Mann machen.
Muss das nicht. What the heck? Also
unterschiedlich, ne? Aber ja, es gibt bestimmt viele Konstellationen, wo man sagt, denen fällt es vielleicht an der Stelle erstmal schwerer und die lassen sich nicht so schnell drauf ein. Also ich glaube, man ist da einfach durch die Geburt und durch diese Rolle der Versorgenden, des Stillen und so einfach automatisch schon so drin, oder? In vielen Punkten.
Ich glaube, das auch. Bei uns ist aber natürlich auch das Finanzielle. Also will ich Vollzeit arbeiten oder mein Mann? Also da war halt schon auch die Überlegung, das ist halt schon mal nochmal eine ganz andere Lebensgrundlage für uns. Da war schon ein bisschen klar, dass er natürlich in Vollzeit mehr verdient als ich. Überraschung als Hebamme. Und das war halt mit auch ein Grund Aber ja, wie du sagst, irgendwie auch so reingerutscht und ich wollte es ja auch und es war auch nicht so, nee, mach du Elternzeit oder ich wollte es auch machen, aber es gab auch keinen Streit, wer macht, wer darf, wer muss, das mache ich. Nur danach war so unser Gedankengang nicht weiter und irgendwann dann mir, warte mal, jetzt kommt noch ein Kind und noch ein Kind und mein Load wird immer mehr. Ja, er hat auch viel zu tun auf der Arbeit, aber ich arbeite und ich habe drei Kinder und dann sind die krank und dann muss ich das hin. Und dann bin ich in so einen
Strudel oder
sowas Negatives gekommen irgendwie, aus dem ich gerade wieder durch meinen Perspektivwechsel einfach rausdenke. Ist halt jetzt gerade nicht meine Karrierezeit. Wird vielleicht kommen, aber andererseits als Hebamme hat man auch nicht so einen steilen Karriereweg vor sich oder da gibt es jetzt nicht so viele Positionen, die man erreichen oder die ich erreichen könnte. Das Einzige ist halt vor den Kindern, ich habe halt im Geburtshaus Vollzeit gearbeitet, noch in der Praxis, phasenweise überschneidend auch Vollzeit. Ich habe zwischen 60 und 80 Stunden irgendwie gearbeitet. Aber ich fand es geil. Ich weiß noch eine Szene, ich bin in die Tür reingekommen, ich weiß nicht, nach einer 24-Stunden Geburt und noch Wochenbettbesuch draußen. Ich habe mich einfach in den Flur gelegt und lag da und dachte, ich bleibe jetzt einfach hier, aber ich habe mich so glücklich erschöpft gefühlt und war so, vielleicht sterbe ich jetzt auch hier, aber irgendwie auch wäre auch okay. Ich war so müde einfach. Ich dachte, okay, aber ein paar Stunden habe ich dann wieder meinen nächsten Rufbereitschaft. Ich sollte vielleicht schlafen. Ja. Es war so, weil mich hat auch in der Zeit jemand gefragt, hast du eigentlich Hobbys? Ich so, mein Beruf ist mein Hobby. Also das ist ja kein Hobby. Ich so, doch. Und ich bin so erfüllt und glücklich und aus so Geburten kam ich halt auch immer, es ist wie so ein Drogenkick. Also ich kam so gedopt raus. Also wenn ich morgens 5 da über die Autobahn von Schlottenburg gefahren bin und die Vögel zwitscherten, wo andere denken so, dann mir, das ist das. Ich bin gerade komplett high. Also das ist auch das, warum ich es machen kann oder warum ich es mache, weil diese Geburten mir einfach so viel geben. Einfach so den Kick immer abgeholt.
Voll krass beschrieben, sehr schön. Ja. Man muss aber dazu sagen, Janika ist auch so der Typ Mensch, ja, hat mega viel zu tun, drei Kinder, ihren Job nebenbei und dann lädt sie noch irgendwie 9 Kinder zur Übernachtungsfeier.
Wow. Mein Sohn hat die eingeladen.
Ja, du sagst auch nicht nein. Ist in Ordnung, bring einfach Bettzeug mit, ich hab nichts mehr.
Bettzeug ist leer.
Wahnsinn, was für ein Energielevel.
Ja, also Hut ab.
Ja. Ja,
toll, dass manchmal es so Menschen wie dich gibt in diesem Beruf.
Und die da drin so aufgehen, das finde ich auch herrlich. Also mir ging es als Mutter auch so, völlig verändert. Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Aber es ist schön, dass es halt dann auch auf die Hebammen und so auch so wirken kann.
Ja, voll. Also ich glaube, sonst könnten wir auch in der Geburtshilfe immer das langweilig oder so. Langweilig Geburt. Ich glaube, das ist schon, also ich habe jetzt nicht 20 Jahre geburtshilfliche Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, warum gehen die Hebammen, die dann, also würden vielleicht auch rausgehen, sagen, ich würde mehr Geld verdienen, weniger Stress, aber ich glaube, das ist der Kick. Warum die Alten oder die Hebammen, die schon lange da sind, Weil sie einfach das brauchen. Das,
Als Zuschauende ist es auch krass.
Ja,
was ich vorhin gesagt hatte. Krass. Es
ist
einfach krass.
Ja.
Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, das reicht mir auch schon als Schlusswort.
Krass.
Einfach krass.
Einfach krass.
Schön, dass du da warst, Annika.
Ja,
danke schön. Mega, mega schön.
Ja, also, war schön mit euch. Danke für die Einladung.